Willkommen beim Digital Health Podcast von Heise Online. Hier geht es um die Digitalisierung im Gesundheitswesen, von Apps und Medizintechnik bis hin zur Gesundheitspolitik. Für alle, die wissen wollen, wie sich das Gesundheitswesen digital verändert.
Cyberangriffe und Datenlecks im Gesundheitswesen sorgen regelmäßig für Schlagzeilen. Zuletzt traf es unter anderem den Abrechnungsdienstleister Unimed, den Medizintechnikhersteller Zuta und Hautmann sowie weitere Unternehmen, die täglich besonders sensible Gesundheits- und Patientendaten verarbeiten. Im Fall von Zuta und Hautmann haben Cyberkriminelle bereits mehr als 200 GB Daten veröffentlicht. Welche Informationen sich darunter konkret befinden, lässt sich derzeit noch nicht abschließend beurteilen. Für Patienten stellen sich danach immer dieselben Fragen. Welche Daten sind betroffen und was bedeutet so ein Vorfall konkret für mich? Anfang 2025 sorgte ein anderer Fall bundesweit für Aufsehen. Bei den Zarea-Kliniken führten gravierende Sicherheitslücken dazu, dass potenziell die Daten von Hunderttausenden Patientinnen und Patienten abrufbar waren, darunter medizinische Befunde und auch psychologische Gutachten. Entdeckt wurde die Schwachstelle von meinem heutigen Gast, Manuel Dimmler.
Hallo.
Schön, dass das geklappt hat. Manuel ist Softwareentwickler, beschäftigt sich intensiv mit IT-Sicherheit und war mit seiner Familie selbst von mehreren Datenschutz- und Sicherheitsvorfällen im Gesundheitswesen betroffen. Immer wieder stößt er auf grundlegende IT-Sicherheitsprobleme und teilweise veraltete Softwarekomponenten. Er fragt sich deshalb, ob aus den Vorfällen der vergangenen Jahre überall die notwendigen Konsequenzen gezogen wurden. Jetzt hat er erneut Mängel beim Softwareanbieter Meditech gefunden. Zum Zeitpunkt der Aufzeichnung lag uns dazu jetzt noch keine Stellungnahme vor. Die erreichte uns dann einen Tag später. Meditech erklärt darin, alle Kundenumgebungen überprüft und Aktualisierungen eingeleitet zu haben. Derzeit läuft außerdem ein Penetrationstest, der demnächst abgeschlossen sein soll. Außerdem betont Meditech, dass man alle Kunden offen informiert habe und im engen Austausch stehe, um den Schutz der Systeme gemeinsam zu verbessern. Wie und warum Sicherheitsvorfälle das Vertrauen in die Digitalisierung erschüttern können und welche Lehren sich daraus ziehen lassen, darüber sprechen wir jetzt. Manuel, wenn man auf die vergangenen anderthalb Jahre schaut, dann wart ihr ja mehrfach von Sicherheitslücken betroffen. Erst bei den Zarea-Kliniken, später auch bei Unimed, jetzt auch bei Zuta und Hautmann. Wie ist das eigentlich für euch?
Bei uns ist es vor allem die Summe an Vorfällen, die sich jetzt in kurzer Zeit aufgetürmt hat, die uns ein bisschen schockiert hat. Wir waren im Januar 2025 bei den ZR-Kliniken mit betroffen. Wir waren jetzt bei Zuta und Hautmann betroffen. Da haben wir erst vor wenigen Wochen die Information eben bekommen, dass dort Informationen abgegriffen wurden und dann auch später durch Recherchen rausgefunden, dass die angeblich im Darknet dann veröffentlicht wurden. Und bei Unimed, da war es lange Zeit so, oder eigentlich wissen wir es immer noch nicht hundertprozentig, ob wir betroffen sind oder nicht. Da kam ja ganz lange keine oder wenig Informationen von dem Dienstleister. Erst Wochen nach dem Vorfall hat man so rausgefunden, ja, die Universitätskliniken sind betroffen, aber vielleicht doch nicht alle. Und dann hat sich das nach und nach immer weiter vergrößert, der Radius. Oder den Personenkreis, der betroffen wurde immer größer. Und es ist für uns als Familie natürlich ärgerlich, wenn man gar keine Information bekommt, wenn man verspätet Informationen bekommt, wenn man keine Information bekommt, welche Daten waren eigentlich konkret betroffen, weil dann kann man sich natürlich auch schlecht verteidigen oder darauf einstellen. Und bei uns war es jetzt halt innerhalb von eineinhalb Jahren die Summe an Vorfällen, wo wir betroffen oder eventuell betroffen sind, wo uns die Information gefehlt hat, was uns vor allem dann halt ärgert und ja, wir das Gefühl haben, auch die bestehenden Gesetze, die eigentlich existieren, die eine Informationspflicht den Betroffenen bieten sollen, dass die proaktiv informiert werden, da ist irgendetwas passiert, dass die halt nicht so richtig gelebt wird. Also bei Unimed waren es ja Rechnungsdaten und gerade Privatversicherte, die natürlich, wenn sie vielleicht auch chronisch erkrankt sind oder gerade in einer akuten Krankheitsphase sind und da sehr viele Rechnungen bekommen, Tag ein, Tag aus, ist es natürlich dann schwer, herauszubekommen, vor allem wenn sie auch keine Informationen im Vorfeld bekommen haben, dass da Daten abgeflossen sind, ist eine Rechnung jetzt, die hereinkommt, vielleicht auch gefaked, weil es sind Rechnungsdaten abgeflossen, es sind teilweise Diagnosen abgeflossen, zumindest die groben Sachen, also hat jetzt ein CT stattgefunden, hat ein MRT stattgefunden und wenn natürlich dann eine Rechnung ins Haus flattert, die einfach nur mit falschen Rechnungsdaten gefüttert ist und man ist nicht informiert, dann schaut man vielleicht nicht so schnell hin und bezahlt dann mehrere tausend Euro an jemanden, der gar nicht der Empfänger eigentlich sein soll.
Ja, jetzt ist es ja schon so, dass man ziemlich viele Phishing-Mails im Postfach hat. Das ist ja die eine Seite. Welche Risiken gibt es da noch?
Was ich jetzt benannt hatte, waren natürlich nur die kurzfristigen Effekte, die da vorherrschen können. Aber es gibt natürlich bei vielen Krankheitsbildern auch oder es gibt Diagnosen, wo es ärgerlich wäre, wenn langfristig das publik wird. Nicht umsonst sind Gesundheitsdaten ja besonders schützenswerte Daten, die eigentlich nicht in die öffentlichen Hände geraten sollen. Und wenn jetzt aber öffentlich downloadbar irgendwo Prognosen, Diagnosen oder Diagnosen und Prognosen vorhanden sind, dann kann das für spätere Verläufe, Lebensläufe natürlich deutliche Auswirkungen haben. Es gab vor ein paar Wochen auch deinen Podcast über das Recht auf Vergessenwerden. Da ging es darum, dass Krebserkrankte nach 5 Jahren an für sich keine erhöhte oder kaum erhöhte Rückfallquoten haben im Vergleich zur Normalbevölkerung. Aber trotzdem sind die langfristig ausgeschlossen von der Ausübung von bestimmten Berufen. Also sie können nicht Beamte werden oder sie können bestimmte Versicherungen nicht abschließen oder nur zu erhöhten Prämien. Und da kämpfen die auf das Recht für vergessen werden. Das gibt es in anderen Ländern, gibt es das schon. Und die ganze Initiative ist natürlich irgendwie in Anführungszeichen sinnlos, wenn durch Datenlecks diese Informationen öffentlich abrufbar sind. Dann gibt es zwar ein Recht auf Vergessenwerden und dann kann man vielleicht diese Sachen löschen lassen oder aber die Versicherungen greifen dann vielleicht doch auf einen Datenbestand zu, der einfach im Internet verfügbar ist, weil durch Sicherheitslecks eben das dann geleakt wurde.
Eine verlorene Kreditkarte kann man sperren, Passwörter kann man ändern, aber Gesundheitsdaten, ganz persönliche Krankengeschichten, die kann man nicht einfach so aus dem Internet löschen. Müsste inzwischen jedem bekannt sein eigentlich.
Kann sein, dass das jedem bekannt ist, aber ist auch die Frage, inwieweit sich der Einzelne halt schützen kann. Das kann zwar bekannt sein, aber wenn ja die Software nicht den Stand hat, wie er eigentlich sein sollte, dass die Daten sicher sind, das ist halt auch die Frage, was kann der Einzelne da überhaupt machen? Und das hat halt meine Familie leider auch gerade mit dem Vorfall im Januar erleben müssen, dass die Informationen teilweise gar nicht erfolgen oder die Überprüfung ist natürlich auch schon schwierig. Wie sicher ist die Software? Man kann ja nicht hingehen zu einer Reha-Klinik und ich würde gerne hier eine Reha machen. Wie sicher ist Ihre Software? Da würden die einen erstmal komisch anschauen und würden wahrscheinlich selbst keine Auskunft geben.
Oder vielleicht auch nicht geben können.
Nicht geben können, ja. Und da verlässt man sich erstmal darauf, dass das Software sicher ist und ärgert sich natürlich dann umso mehr, wenn man sich dann später herausstellt, dass seine Daten auch wieder frei im Internet verfügbar sind. Ansprechpartner, klar, sind die medizinischen Einrichtungen. Klar, die verlassen sich in gewisser Weise auch darauf, beziehungsweise haben auch häufig halt lose Formulierungen, dass das nachher juristisch nicht richtig greift, weil dies sind die Fachmänner und Frauen im Bereich Medizin, jetzt nicht unbedingt im Bereich der IT, kaufen sich dann die Software ein, achten da vielleicht dann nicht richtig auf die Verträge auch, dass die Patchstände von Software regelmäßig überprüft werden müssen oder eine Informationspflicht von Seiten des Anbieters dann erfolgen muss. Auch Vertragsstrafen dann vielleicht vereinbart werden. Und das Beispiel, was ich jetzt gerade schon mal erwähnt hatte mit den CDR-Kliniken, da hatte halt die ganze Geschichte bei uns angefangen. Ich war zu dem Zeitpunkt selbst dort auf Reha und auch ich habe nicht groß nachgefragt, wie sicher ist die Software. Bei mir war das dann einfach so, dass ich gleich bei den ersten Tagen saß ich in der Mittagspause in der Mensa und wir hatten, oder die ZR-Kliniken hatten zu der Zeitpunkt eine App jedem empfohlen, über die man die Termine abfragen konnte, also seine eigenen Termine einsehen konnte. Und es verschiebt sich auch immer wieder etwas, dass man nicht jedes Mal zum Tresen gehen muss und sagen, dann, naja, was hat sich denn heute eventuell verschoben? Ist es ja an und für sich ganz praktisch, wenn man da eine App auf dem Handy hat und dann gleich informiert wird, ja, heute geh mal bitte zur anderen Uhrzeit zum Sport. Und ich hatte auf meinem Telefon, da ich ja Softwareentwickler bin, auch eine andere App, mit der man die Kommunikation zwischen Apps, die auf dem Telefon sind, und dem jeweiligen Server sich anschauen kann, mitschneiden kann, was bei der Softwareentwicklung natürlich ganz sinnvoll sein kann, wenn man gerade auch etwas entwickelt und testet auf dem Handy. Und da hatte mir dann auch diese App natürlich angezeigt, die war ja auf meinem Handy installiert. Und ich habe gleich gesehen, dort findet die gesamte Kommunikation im Klartext statt. Also alle meine Abfragen, die ich hatte und meinen Terminplan, ja, der wurde über das dort lokale WLAN frei übertragen und die von den anderen Patienten dementsprechend auch. Und rein theoretisch hätte dort jemand sich hinsetzen können und mitschneiden können, wer eigentlich welche Reha macht schon mal. Weil jeder hat ja einen anderen Terminplan und darüber lässt sich ja dann schon mal sagen, okay, derjenige ist bei einer orthopädischen Reha und der ist eher bei einer psychologischen Reha und das ist ja
Das
auch
heißt, es gab dort nicht mal Transportverschlüsselung.
genau, es gab keinerlei Transportverschlüsselung. Jetzt könnte man natürlich argumentieren, ja, das betraf ja nur die Terminkalender, da steht ja jetzt nicht so viel drin und da steht ja sogar nur die Patienten-ID drin, da steht ja nicht mehr der Name von demjenigen drin. Das heißt, man könnte vielleicht rausbekommen, dann, dass der daneben jetzt gerade es hat, also diese oder jede Reha macht, aber im großen Stile ist das nicht möglich. Aber wenn man dann einfach mal die Seite aufgerufen hat, die von dem Server, einfach mit dem Webbrowser die URL eingegeben hat, mit der sich die Termin-App verbunden hat, hat man dort gesehen, dass auch da unautorisiert, also war ein Login-Formular, wurde zwar angezeigt, aber auch das war ungeschützt. Das heißt, jeder, der dort von medizinischem Personal seine Login-Daten über WLAN hätte eingegeben, wäre das auch dort öffentlich gewesen. Aber die Login-Daten, die braucht man eigentlich gar nicht, weil man da wurden Daten gleich mit übertragen, die Schnittstellen kundgetan haben, wiederum auf dem Server, wo Patientenlisten zu finden waren und auch dann die Termineinträge, die über die App dann auch angezeigt wurden und auch die Befunde. Und all diese Schnittstellen waren komplett ungeschützt. Das heißt, da wurden kein Passwort abgefragt, da wurde kein Sicherheitstoken abgefragt. Man musste einfach nur die URL also die Webadresse in Browser eingeben und hat ja, alle Patientendaten einsehen können von der Reha-Klinik. Und das war nicht nur in dem internen Netz. Auch das wäre ja wieder ein Schutz gewesen, dass man sagt, ja, das hätte ja nur abgefragt werden können von den Patienten, die dort im WLAN verbunden sind. Nein, diese Schnittstelle, weil ja auch die Termin-App nach außen hin funktionieren sollte, war komplett frei übers Internet verfügbar.
Wann ist dir dann klar geworden, dass es nicht nur um die Termin-App geht, sondern noch um viel mehr
Ja,
Daten?
zuerst hatte ich nur bei der Reha-Klinik, wo ich vor Ort war, eben diese Sicherheitslücke entdeckt und hatte dann aber, also zuerst waren sogar nur die Auflistungen von den Personendaten, von den Stammdaten, die ich entdeckt hatte. Bei der Klinik, wo ich gerade die Reha gemacht hatte, da standen dann mehrere tausend Patientendaten da, also die Stammdaten, was eben Vorname, Nachname, Geburtsdatum, Geschlecht und die Patienten-ID betraf. Das wurde mit einem Rutsch da übermittelt. Worauf ich dann natürlich geachtet hatte, war nicht auf die Terminkalender und Befunde von den einzelnen Personen zuzugreifen. Das habe ich nur bei mir einmal komplett durchexerziert. Auch da, wie gesagt, war ohne Zugriffsschutz konnte ich da halt auf meine Daten zugreifen übers Internet. Und ich hatte, bevor ich herausgefunden hatte, dass eben die Termin- und Befunddaten auch abrufbar waren, hatte ich die Klinikleitung damals informiert, dass eben die Stammdaten abrufbar sind. Ich hatte zuerst gedacht, oh, sehr vorbildlich eigentlich. Die Reha-Klinik hatte die Termin-App sofort abgeschalten. Wenige Zeit wirklich nur, nachdem ich das gemeldet hatte. Hatte dann aber am Abend die App wieder online genommen, den Server wieder online genommen. Und ich habe dann sogar erst danach herausgefunden, dass eben Termine und Befunde auch verfügbar wären. Also sprich, hätte die Klinik gleich adäquat gehandelt und hätte dauerhaft das erstmal runtergenommen und analysiert, wäre ich gar nicht drauf gestoßen, dass dann noch die anderen Daten auch verfügbar oder dass die auch verfügbar waren. Ich hatte dann auch geschaut bei anderen Standorten, ob da eben die gleichen Sicherheitslücken vorhanden sind. Und auch da waren die Zugriffe genauso möglich. Ich habe an einem anderen Standort, habe ich dann nochmal mit Zustimmung meiner Mutter, die war vor Ewigkeiten vorher, ich glaube, es waren irgendwas um die 15, 16 Jahre vorher, war sie bei einer anderen Reha-Klinik, bei einem anderen Standort. Und auch da konnte ich auf ihre Daten zugreifen und auch da komplett auf alles, also auch auf die Befunde von damals. Was natürlich dann auch bei uns die Frage aufgeworfen hat, wie lange werden eigentlich diese Daten überhaupt gespeichert und was haben die eigentlich im Internet zu suchen? Also zuerst hatte ich die Klinik ja über die Personenstammdaten informiert gehabt. Die wurden dann auch irgendwann geschlossen. Ich hatte aber, weil es dann um die Befunde auch ging, hatte ich dann ein bisschen größer auch ausgerollt und hatte auch eben Heise mit ins Boot geholt, einfach auch ein bisschen als Backup, weil ich wusste, es handelt sich dabei um einen relativ großen Konzern. Und ich hatte auch schon bei der ersten Meldung, hatte ich das BSI mit ins Boot geholt und hatte das BSI auch darüber informiert, dass ich noch weitere Schnittstellen gefunden hatte, über die dann eben die Befunde abrufbar sind.
Du konntest dann ja sogar im Code des Systems nachvollziehen, dass deine eigene Warnung intern dokumentiert wurde.
Genau, das stand in meiner Patientenakte, stand dann drin, dass ich eben mich gemeldet hätte bei der Leitung und ja, da eine Sicherheitslücke gemeldet habe. Auf jeden Fall diese erste Sicherheitslücke mit den Personenstammdaten, die war dann auch irgendwann gefixt. Gab dann leider ein Kommunikationsproblem zwischen dem BSI und der Klinikleitung oder beziehungsweise das BSI, da gingen die Nachmeldungen von mir irgendwie erst unter, sodass dann das BSI, das sich dann irgendwann gemeldet hatte und gesagt hat, ja, die Klinik hätte jetzt das alles gefixt und die Daten wären jetzt wieder sicher. Und habe ich nochmal nachgeschaut und habe halt festgestellt, nee, meine Daten sind immer noch abrufbar, zumindest die von Terminkalender und Befunden und andere Schnittstellen. Es war quasi dann nur diese eine Schnittstelle, die explizit der Klinikleitung mitgeteilt wurde. Die wurde geschlossen. Da wurde der Zugriff aus dem Internet unterbunden. Aber das andere war alles noch online. Habe ich also beim BSI nochmal nachgefragt. Die haben mir bestätigt, dass die Tickets untergegangen sind. Dann habe ich mich nochmal direkt an die Klinikleitung gewandt. Und daraufhin wurde dann komplett erst der Server dann offline genommen und war dann auch dauerhaft nicht mehr aus dem Internet verfügbar. Hat mich in dem Zusammenhang natürlich ein bisschen geärgert, weil man meldet, dass es eine eklatante Sicherheitslücke gibt und es wird dann nicht gleich überprüft, betrifft das eigentlich alle Endpunkte, sondern dann wird nur das gefixt, was gerade gemeldet wurde und alles andere bleibt einfach offen.
Hattest du nach dieser ersten Reaktion das Gefühl, okay, jetzt sind alle Lücken sicher?
Ich hatte das Gefühl ehrlich gesagt nicht, weil ich hatte damals, also wie gesagt, es war erst nur der eine Endpunkt wurde geschlossen, dann wurde die ganze Anwendung offline genommen, aber ich hatte der Klinikleitung auch schon so im Nebensatz mal mitgeteilt, dass die ganze Software an für sich komplett veraltet war. Da hat man gesehen über die Metadaten, die dort mitgeschickt wurden, beziehungsweise die Bibliotheken, die auch im Frontend benutzt wurden, die waren auch schon gut in die Jahre gekommen, gut gealtert.
Weißt du noch, von wann die älteste Sicherheitslücke stammte, die du da gefunden hast?
Also da hatte ich, glaube ich, nur in Anführungszeichen eine Sicherheitslücke von 2018 entdeckt gehabt bei dem Fall. Was ich dann sehr interessant fand, war, dass kurze Zeit später ein anderer Fall bei Heise zu lesen war. Da ging es dann um die Reha Vita und da war der gleiche Softwareanbieter wieder im Fokus. Das heißt, der gleiche Softwareanbieter, der die Software für die ZAR-Kliniken hergestellt hat, wurde da dann im Kontext von der Reha Vita benannt, dass dort auch eine Sicherheitslücke war, auf die auch wieder auf Patientendaten zugegriffen werden konnte, wo man sich einloggen konnte anscheinend und einfach sich frei im System bewegen. Und in dem Artikel steht auch drin, dass auch da die Software komplett veraltet war. Das heißt, da geht es nicht nur um die Software selber, sondern auch die Server, die da eingesetzt waren. Die basierten dann auch auf Linux mit einem uralt Kernel, wo auch keine Sicherheitsupdates mehr verfügbar waren. Und da waren sehr viele Metadaten, wurden da eben auch veröffentlicht, die also auch sagen, dass das Framework, auf dem die ganze Anwendung basierte, veraltet war, dass die also Python-Bibliothek auch veraltet war. Da war im Endeffekt, schrie es Richtung Himmel, bitte, bitte, bitte patcht mich mal, bitte macht mich sicher. Und ja, ein Jahr später jetzt hatte ich einfach mal bei einem Vortrag, bei einer Veranstaltung vom Chaos Computer Club, wurde ich gefragt, ob ich einen Vortrag machen wollen würde, könnte. Und da dachte ich, ich arbeite mal die ganze Geschichte einfach auf von ZAR und zeige die. Und bin dann drüber gestolpert, über einfache Suchanfragen im Netz, dass über ein Jahr nach den zwei Vorfällen bei ZAR und bei Reha Vita weiterhin der Anbieter Software betreibt, sowohl auf eigenen Servern wie auch auf Servern bei Kunden, die die alten Patchstände immer noch haben. Also zumindest was das Framework, die Bibliotheken direkt von der Anwendung angehen. Und das macht mich dann schon ein bisschen sprachlos, weil ich angefangen habe mit dem Gespräch mit der Aufzählung, wie häufig jetzt meine Familie schon betroffen war. Und dann sieht man, dass ein Anbieter, der selbst auf seiner Webseite sagt, er ist der führende Anbieter im Bereich von Reha-Kliniken, Software in Reha-Kliniken, es anscheinend nicht hinbekommt, eine Software bereitzustellen, ohne bekannte Sicherheitslücken. Die Webrecherche hatte mir gezeigt, es war wirklich 5 Minuten mal gesucht und schon den ersten Anbieter gefunden gehabt oder ersten SRA-Klinik gefunden gehabt, wo auch der Debug-Modus an war. Das heißt, man hat nicht nur einfach das Frontend gesehen, was man sehen sollte, sondern wenn irgendwo ein Fehler aufgetaucht ist, dann hat der erstmal gezeigt, okay, welche Ordner gibt es denn eigentlich? Du rufst gerade einen falschen Pfad auf. Hier, ruf doch mal bitte einen von den x-tausend richtigen Pfaden auf. Und man hat dann teilweise auch Informationen bekommen über Schnittstellen, über welchen Benutzernamen für den Login bei der Datenbank verwendet werden soll oder auch Pins für SMS-Versand und eben aber auch eine Liste von dem Software-Stack, also welche Komponenten eingesetzt waren. Und wenn man dann mal geschaut hat, gibt es bei diesem Software-Stack Sicherheitslücken, dann hat nicht eine Hand, da haben nicht zwei Hände ausgereicht zum Zählen, sondern ja, also ich habe dann irgendwann aufgehört auch wieder zu zählen, also weil bis knapp unter 100 auf jeden Fall, je nach Zählung sogar über 100, weil der Software-Stack teilweise so veraltet war, dass die Bibliotheken dann für die alten Versionsstände gar nicht mehr diese CVEs ausgeben, also sprich, wenn eine Sicherheitslücke gemeldet wird, dann wird bewertet, wie gravierend ist diese Sicherheitslücke und wird öffentlich dann dieser Score eingetragen, kriegt eine eigene CVE-Nummer. Und für alte Bibliotheken, da gehen dann die gar nicht mehr aus, dass sie noch verwendet werden. Und deswegen werden, selbst wenn die Sicherheitslücke in den alten Bibliotheken vorhanden wäre, wird es überhaupt nicht mehr überprüft und es wird nicht so ein CVE ausgegeben.
Das ist ja echt eine Menge, was du da gemacht hast. Und dein Ziel ist ja jetzt nicht rummeckern, sondern du bist darauf angewiesen, dass die Software sicher ist und du dir darüber keine Gedanken machen musst. Du machst diese Analysen ja in deiner Freizeit und kriegst da jetzt auch nicht irgendwie was für. Hat sich eigentlich jemals ein Unternehmen bei dir gemeldet und sich irgendwie erkenntlich gezeigt?
Nee, eher im Gegenteil. Es scheint einen irgendwie keinen zu interessieren. Das ist so, man, man stolpert über ein Problem. Also beziehungsweise ich muss sagen, ein Dankeschön habe ich bekommen, nicht finanzieller Natur, das will ich aber auch gar nicht. Die ZR-Kliniken hatten sich damals dann bedankt, dass ich die Sicherheitslücke gemeldet habe und die es schließen konnten. Jetzt im Nachgang, als ich dann auch Reha-Kliniken angeschrieben habe und gesagt habe, bitte fragt doch mal nach bei eurem Dienstleister, was für Komponenten eigentlich in der Software verwendet werden, welche Patchstände die haben, was eigentlich deren Update-Strategie ist, hat sich keine Reha-Klinik zurückgemeldet. Zumindest nicht bei mir. Ich weiß nicht, was sie im Hintergrund gemacht haben oder nicht, aber das ist jetzt, ich glaube, es ist jetzt 5 oder 6 Wochen her, dass ich die angeschrieben habe. Und auch die Reha-Klinik, wo der Debug-Modus selbst an war, die habe ich dann auch angeschrieben, habe gefragt, seid ihr sicher, dass ihr diese Anwendung mit diesen Sicherheitslücken live im Internet betreiben wollt? Da erfolgte dann sehr schnell die Reaktion und die Anwendung wurde offline genommen, also dass sie nicht mehr aus dem Internet erreichbar ist zumindest. Aber auch die hat sich nie zurückgemeldet. Also es kam mal ein kleiner kurz mal einen Besuch bei mir auf dem LinkedIn-Profil. So nach dem Motto, ja, wir gucken mal, wer das eigentlich ist, wer da sich gemeldet hat bei uns. Aber richtig Kontakt aufgenommen hat auch diese Reha-Klinik nicht. Und nachdem ich dann halt auch durch weitere Webrecherchen gesehen habe, es sind einfach wieder x Reha-Kliniken betroffen, die sowohl, wie gesagt, das auf eigenen Servern haben, wie dann auf Servern von Meditech direkt. Das ist der Anbieter von der Software. Habe ich dann auch wieder gesagt, okay, das ist jetzt ärgerlich einfach, dass über ein Jahr lang nichts passiert ist. Die Reha-Kliniken sich anscheinend da nicht, sich auch nicht dahinter klemmen. Und dann habe ich eben auch wieder Kontakt zu Heise aufgenommen. Habe dann halt gesagt, okay, so sieht's aus. Und ja, erst aufgrund dessen kam jetzt wieder ein bisschen Bewegung zumindest rein.
Sie sind auf jeden Fall bemüht.
Sie sind bemüht, ja. Also es verschwinden jetzt ein nacheinander ein paar der Installationen, sind jetzt nicht mehr aus dem Internet abrufbar. Weitere sind es aber immer noch. Und ja, es ist halt die Frage einfach, warum nicht vor einem Jahr schon das begonnen hat, diese Aktivität, diese Aufräumaktivität. Warum wurden damals anscheinend, wurde dann auch wieder nur die Sicherheitslücke, die bei Reavita relevant war, warum wurde die geschlossen? Warum wurde da nicht systematisch durchgegangen und alle Installationen gepatcht? Und es lässt mich halt so ein bisschen hilflos stehen. Wie gesagt, als Betroffene sowohl, frage ich mich natürlich, wo kann man eigentlich seine Informationen dann noch sicher hingeben? Wenn sich auch danach selbst, wenn, also auch aus Sicht von denjenigen, die sich dann ja melden, zum einen ist es ein sehr heikler Pfad, den man da beschreitet. Man ist immer so mit dem halben Fuß eigentlich schon nicht im Gefängnis, aber Strafgeldzahlung zumindest, weil es ja in Deutschland diesen Hacker-Paragrafen gibt, im Strafgesetzbuch, den Paragraf 202. Da gibt es zwar immer wieder Bestrebungen, den abzuschaffen, beziehungsweise jede Legislaturperiode steht es dann irgendwie auf der To-Do-Liste, dass der abgeschafft oder reformiert werden soll. Aber dann unter der Ampelkoalition, die hatte sich aufgelöst, bevor sich da etwas tun konnte. Und auch jetzt steht es zwar wieder auf dem Koalitionsvertrag, aber bislang hat sich da auch noch nichts bewegt. Da gibt es jetzt zivilgesellschaftliche Kampagnen, die sich da wieder dafür einsetzen, dass der reformiert wird. Aber man selber überlegt sich dann sehr genau, was melde ich eigentlich an Sicherheitslücken oder was nicht. Wie weit will ich überhaupt nachschauen?
Das ist ja auch der Grund, warum so viele Sicherheitsforscher oder Hinweisgeber solche Lücken an uns oder auch den Chaos Computer Club melden, weil sie Schutz suchen.
Der Schutz ist halt momentan leider notwendig und ich sehe es eher so, dass dieser Paragraph 202 Strafgesetzbuch, der hilft eher den böswilligen Angreifern als sonst irgendjemanden, weil die so drüber stolpern, über Sicherheitslücken oder teilweise auch, es gibt ja auch Sicherheitsforschenden, die ganz explizit zwar danach suchen, aber Gutes im Schilde führen und sagen, ich möchte das eigentlich nur melden und möchte, dass die Software sicher sind, die werden kriminalisiert. Und dann gibt es natürlich welche, die überlegen sich, mache ich das überhaupt publik? Melde ich überhaupt das an den Dienstleister? Nehme ich da Kontakt auf? Weil im Zweifel droht dann eine Anzeige. Und das hilft natürlich diejenigen, die dann sich freuen, die Sicherheitslücke später zu finden und ausnutzen zu können und vielleicht dann wieder die Daten öffentlich machen. Und vielleicht, ich weiß es nicht genau, wäre es dann meiner Familie auch erspart geblieben, wenn ein anderer Sicherheitsforscher sich schon mal damals bei ZDR sich das angeschaut hätte. Vielleicht dann bei Rehabita, okay, da war ich nicht selbst betroffen, aber bei zu der Hautmann jetzt war meine Familie wieder betroffen. Vielleicht bei Unimed, wer weiß es. Aber all das sind Fälle, die vielleicht hätten vermieden werden können, wenn sich Leute da dann nicht zurückgehalten hätten und gesagt hätten, okay, es ist legal, dass ich andere Software teste, wenn ich eben das im guten Willen tue und es dann halt über zu definierende Kanäle, entweder direkt beim Hersteller melde oder dann über das BSI. Da gibt es ja ganz verschiedene Ansätze.
Wir sehen ja aktuell, dass immer mehr Datensätze im Darknet landen. Angreifer können die Informationen verknüpfen und umfassende Profile erstellen. Und in Zukunft soll auch von offizieller Seite sollen mehr Daten noch hinzukommen, die europaweit verfügbar sind. Also Stichwort europäischer Gesundheitsdatenraum.
Beim Gesundheitsdatenraum, da wird ja immer davon gesprochen, dass die Daten pseudonymisiert sind und dadurch in gewisser Weise irgendwie geschützt. Was aber natürlich auch so ein bisschen ein Feigenblatt ist, weil selbst wenn man es nicht verknüpft mit anderen Daten schon alleine, ist es ja einfach nur eine statistische Auswertung. Wie häufig taucht eine Krankheit auf? Dann kann ich schon mal sagen, okay, wenn eine Krankheit nur 20 Mal im Jahr auftaucht und jemand ist betroffen, dann ist der relativ schnell zu identifizieren. Vor allem, wenn dann noch das Alter dann mit dabei steht. Dann ist bei Krankheitsfällen jemand, der mit dieser Krankheit betroffen ist und vielleicht, keine Ahnung, 20 Jahre alt ist, den gibt es vielleicht in dem Jahr nur einmal, wo die Erhebung stattgefunden hat. Und selbst wenn jetzt das medizinische Fälle sind, die vielleicht häufiger auftreten, also nehmen wir mal die sehr häufig auftreten, irgendwie Herzinfarkt und Schlaganfall oder solche Informationen, wenn es da um eine Pseudonymisierung geht, dann muss ich es natürlich auch wieder nur mit Datenquellen aus anderen Quellen kombinieren und kann das natürlich dann aufheben.
Wobei es dabei ja auch stark auf die Daten abkommt. Also Abrechnungsdaten sind da bereits pseudonymisiert, aber die Forschung zu weiteren Daten ist ja noch im Gange, wie man die sicher zur Verfügung stellen kann. Aber es ist natürlich ein riskantes Thema, bei dem wir darauf hoffen müssen, dass verantwortungsbewusst umgesetzt wird.
Ja, kann man halt auch wieder nur hoffen. Und dann ist man aber auch darauf angewiesen, was für Informationen man natürlich dann auch zurückbekommt. Ich hatte vorhin ja auch schon erwähnt, dass ich mit Zustimmung von meiner Mutter darauf zugegriffen habe, auf ihre Daten bei ZDR im Januar 2025. Und da haben wir danach eine Anfrage gestellt an ZDR, ob ein Zugriff auf diesen Datensatz stattgefunden hat. Und die Antwort war, dass das Forensik-Team keinen Zugriff feststellen konnte. Jetzt ist natürlich die Frage, was bedeutet das? Der Zugriff hat ja definitiv stattgefunden. Das kann ich ja, das weiß ich ja, ich habe ja gemacht. Heißt das jetzt aber, dass da gar kein Logging vorhanden war? Also in welchem Zeitraum? Wie lange war diese Sicherheitslücke offen? Wie lange wurden die Logdateien aufgehoben, dass eine bestimmte URL aufgerufen wurde? Beziehungsweise kann man daraus ja dann auch nicht unbedingt sehen, wer drauf zugegriffen hat. Das heißt, gute Software im kritischen Bereich sollte ja eigentlich so auch so ein Audit-System haben, dass ich ganz genau nachvollziehen kann, wer hat eigentlich wann drauf zugegriffen. Und solche Systeme bräuchten eigentlich dann auch ein System, nicht nur ein Berechtigungssystem, sondern halt auch dann nachträglich, dass man schauen kann, hat vielleicht auch jemand auf einen Datensatz zugegriffen, für dessen Patient er gar nicht zuständig ist. Also eine bestimmte Nachvollziehbarkeit sollte.
Also ein Berechtigungssystem.
Genau, das Berechtigungssystem könnte ja dann sagen, der Physiotherapeut darf nur auf die Informationen zugreifen, die jetzt wirklich für die Therapie notwendig sind. Aber dann könnte es ja sein, dass da das Berechtigungskonzept nur so weit greift, dass er rein theoretisch auch die Patientendaten sehen könnte von den Patienten, die er gerade gar nicht betreut. Und auch das sollte ja vielleicht nachvollziehbar sein, wenn da plötzlich einer anfängt, intern im System Datensätze im großen Stil abzufragen, wofür er gar kein berechtigtes Interesse hat.
Und genau das war bei den Sarea-Kliniken oder auch bei anderen Kunden von Meditech offenbar nicht der Fall.
Naja, formulieren wir es mal so, wenn sowas da gewesen wäre, dann hätte man ja sagen können, dann hätte das Forensik-Team ja ganz einfach sagen können, ja, es hat ein Zugriff stattgefunden. Und wenn jetzt meine Mutter natürlich diese Information bekommt, dass da kein Zugriff festgestellt werden konnte, was kann sie jetzt mit dieser Information anfangen? Wenn das die Datenqualität ist, die man da zurückbekommt, dann kann man sich natürlich auch schlecht zur Wehr setzen, wenn man jetzt nicht noch die weitere Informationen hat, dass eben definitiv ein Zugriff stattgefunden hat.
Man braucht also handfeste Beweise, weil man pauschalen Aussagen im Zweifelsfall ja nicht einfach vertrauen kann.
Genau. Und wenn man dann so schwammige Informationen bekommt oder gar keine Informationen dann vielleicht auch bekommt oder jetzt bei Zutern Hautmann, die hatten sich ja sehr vorbildlich in der ersten Linie verhalten und haben gleich informiert, bei uns hat ein Zugriff stattgefunden, aber es hat dann keine Information eben mehr stattgefunden. Jetzt wurden die Daten veröffentlicht und um diesen und jenen Datensatz handelte es sich konkret. Das heißt, wir wissen zwar durch die erste Information, dass wir betroffen sind, wir wissen aber nicht, welche Daten genau abgeflossen sind und wir wissen nur durch Eigenrecherche, dass sie eben im Darknet veröffentlicht wurden.
Es muss ja auch irgendwie ein richtig merkwürdiges Gefühl sein. Man weiß, dass die eigenen Daten irgendwo im Netz kursieren, kennt aber gar nicht den genauen Umfang. Um das herauszufinden, müsste man selbst in diesem Datenleak im Darknet suchen. Es ist ja auch rechtlich heikel und ja, und auch nicht so ohne weiteres umzusetzen. Und es birgt ja auch weitere Risiken.
Ja, und unabhängig davon braucht man ja auch ein bestimmtes Verständnis überhaupt, wie IT funktioniert, wie die Systeme funktionieren. Das heißt, wir sprechen jetzt gerade von einem Personenkreis, die sich vielleicht irgendwie wehren könnten. Aber wenn von der, sagen wir, die Mehrheit der Bevölkerung hat ja gar nicht die Möglichkeiten. Die sind die Fachmänner und Frauen in anderen Bereichen, nicht unbedingt in der IT. Und wenn die dann, ja, es konnte kein Zugriff festgestellt werden, zurückbekommen oder gar nicht die Informationen, dass Daten veröffentlicht wurden, was für Daten veröffentlicht wurden, wie sollen die sich wehren, wie sollen die sich schützen?
Ja, das ist ein sehr guter Punkt. Die meisten Menschen haben im Alltag weder die Zeit noch das technische Wissen, um sich detailliert mit solchen Leaks auseinanderzusetzen. Aber sie müssen bestimmte Dinge erlauben, damit sie Dienste im Gesundheitswesen in Anspruch nehmen können. Braucht es da aus deiner Sicht nicht viel mehr Problembewusstsein bei den Verantwortlichen, dass sie Menschen potenziell in große Gefahr bringen?
Es gibt ja für den Bereich der kritischen Infrastrukturen gibt es jetzt ja relativ neue Gesetze, die sind zwei Gesetze, dass die Geschäftsführer jetzt haftbar werden, wenn eben das System kompromittiert wird. Aber das betrifft vor allem eben kritische Infrastrukturen. Da würden jetzt die kompletten ambulanten Reha-Kliniken rausfallen. Die sind da nicht betroffen. Da geht es dann quasi nur um die Notfallambulanzen der großen Kliniken, dass die halt im kritischen Falle auch noch weiter funktionstüchtig wären. Das heißt, darum geht es. Da wird eher darauf geschaut, dass es im Katastrophenfall eben noch die Institutionen einsatzfähig wären. Da geht es aber nicht darum, um wie schützenswert sind eigentlich die Daten. Und wenn man jetzt darauf abzielt, wie schützenswert sind die Daten, da wären eher die Datenschutzbehörden dann die Ansprechpartner momentan. Aber da kann man nur eine Beschwerde einreichen, wenn man selber betroffen ist. Das heißt, ich selber kann jetzt zwar bezüglich des Vorfalls im Januar 2025 bei ZRR kann ich eine Beschwerde einreichen, aber alles darüber hinaus, also der Sicherheitsforscher, der das bei Reha-Vita aufgedeckt hat oder jetzt danach, als ich feststellte, dass immer noch die Patchstände veraltet sind bei vielen Installationen, da kann ich es melden. Da muss aber die Datenschutzbehörde nicht tätig werden. Und man sieht es ja auch ein bisschen, die Informationen hatten wahrscheinlich auch die Datenschutzbehörden schon vor einem Jahr. Aber das ist halt nicht deren primärer Aufgabenbereich. Das heißt, sie können, wenn sie wollen, dem nachgehen. Sie müssen es aber laut Gesetz nicht. Und dann ist die Frage, gibt es da eine Regulierungslücke und wie kann man die eventuell schließen?
Du hast die Sicherheitslücken, die du da gefunden hast, immer verantwortungsvoll gemeldet und direkt Kontakt zu den Verantwortlichen gesucht. Wie lief das konkret ab? Also wie können wir uns das vorstellen?
Ich hatte mich ja direkt an die Reha-Klinik gewandt, wo der Debug-Modus offen war. Und die hat das ja dann relativ schnell eigenständig gemacht. Da habe ich das Cert außen vorgelassen. Ich habe aber dann, weil es noch eine andere Installation gab, wo zwar neuere Software von Meditech eingesetzt wurde, aber die auch schon wieder veraltet war und auch schon wieder bekannte Sicherheitslücken waren, da hatte ich das Cert auch angeschrieben. Und da ist dann erstmal relativ lange Zeit gar nichts passiert. Und dann habe ich eine Rückfrage bekommen. Also ich hatte quasi explizit die URL mitgeschickt. Dort sind auch wieder Debug-Informationen abrufbar. Da kann man auch wieder sehen, was für Software eingesetzt wird. Und diese Software ist veraltet. Und dann kam nach Wochen, kamen dann die Rückfragen, na, welche Sicherheitslücken sind denn da drin? Und kann man dann da einen Exploit draus basteln und sowas? Die kam jetzt relativ aktuell erst die Anfrage, da habe ich dann auch nicht mehr drauf geantwortet irgendwann, weil aufgrund dessen, dass jetzt Heise mit im Boot war und die Anfrage schon also von Heise dann an Meditech herangetreten war, ist diese Instanz jetzt auch schon wieder offline. Das heißt, es hat einfach so lange auch gedauert, dass und dann auch das Engagement von Seiten des CERTs sehr begrenzt einfach war, anstatt zu sagen, ja, ich sehe da die Komponenten, ich schaue jetzt einfach mal bei 2, 3 Komponenten, was es da für öffentliche Sicherheitslücken gibt, ist dann wieder keine Institution eben anscheinend vorhanden, die proaktiv handelt, sondern wo dann einer, der drüber stolpert, der das eigentlich in seiner Freizeit macht, der eigentlich nur sagt, ich bin da zufällig über was gestolpert, kann sich bitte irgendjemand darum kümmern? So ein irgendjemand gibt es nicht.
Du hattest in diesem Zusammenhang ja auch eine Behörde in Österreich kontaktiert. Lief das dort besser?
Also ich war nicht richtig in Kontakt. Ich hatte nur, als ich die Reha-Klinik informiert habe, habe ich die gleiche E-Mail einfach in CC an auch eine Datenschutzbehörde gesandt und an die Behörde, die auch für NIS2 zuständig ist. Von der Behörde von NIS2 habe ich gar nichts gehört. Wahrscheinlich, weil sie für sich beschlossen haben, ist ja keine kritische Infrastruktur. Da sind wir nicht für zuständig. Und die Datenschutzbehörde hat mir mit einem Standardschreiben geantwortet, dass sie nicht für Rechtsberatung zuständig sind, wo ich dachte, Rechtsberatung habe ich nie angefragt.
Also ist das nicht nur hierzulande
Nein.
ein Thema?
Anscheinend nicht.
Was müssten Verantwortliche im Gesundheitswesen und in der Politik verstehen? Also was müsste sich aus deiner Sicht ändern?
Erstmal, dass es die Kritis-Verordnung nicht nur für die kritischen Infrastrukturen im Sinne von im Notfall muss das noch weiterlaufen, zutrifft, sondern eben auch für alle Bereiche, die eben sensible Daten haben, dass da auch die Geschäftsführer direkt in die Pflicht genommen werden, weil so könnte man von Seiten der Reha-Kliniken den Druck auf die Anbieter erhöhen, weil dann die Reha-Klinik, die Betreiber, die Geschäftsführer sagen, ich möchte mich selber juristisch nicht in Schwierigkeiten bringen. Das heißt, dass da der Druck stärker drauf lastet. Beziehungsweise könnte man dann halt auch darüber nachdenken, ob man jährliche verpflichtende Security Audits verpflichtend macht wirklich, dass dann Dienstleister öffentlich kundtun muss, was wurde durch wen wann getestet und wie war das Ergebnis. Weil man hat ja von als Außenstehender hat man ja sowieso immer schlechtes Recht, irgendwas anfragen zu können. Aber das würde zumindest mein Gefühl der Sicherheit deutlich erhöhen, wenn ich dann zu einer Reha-Klinik gehen würde und da würde dann stehen, okay, die und die Software wird benutzt und ich kann zu einem Anbieter gehen und würde dann stehen, okay, ich habe die letzten Jahre habe ich immer einen Penetration-Test durchführen lassen. Idealerweise steht da dann noch gleich dazu, was für einer war das, weil es gibt da verschiedene Typen. Das ist ein Blackbox-Test, also einer, der von außen angreift oder den Code nicht kennt. Oder ist es jemand, der den Code komplett kennt und auch einsehen kann. Da findet man natürlich dann durch Analysen viel schneller irgendwelche Schwachstellen. Was wurde wirklich gefunden? Was wurde gefixt? Wann wurde es gefixt? Dann weiß man, dass das wirklich auch ein Prozess einfach ist, der durch die Softwareunternehmen, der durch die Reha-Kliniken auf verschiedener Ebene ja als wichtig erachtet wird und wahrgenommen wird. Und es ist einfach auch die Transparenz da, dass sich jeder wirklich auch informieren kann.
Das klingt doch gut. Ja, Manuel, vielen Dank, dass du deine Erfahrungen heute mit uns geteilt hast. Und ja, an alle anderen vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.